Ich habe eine unglaubliche Geschichte mitgebracht. Also die müsst ihr hören. Ja, zunächst einmal der Titel, alles kann, wer glaubt. Das ist ja auch schon mal eine Provokation hier vorne, so früh am Morgen. Ja, ist das wirklich wahr? Ja, alles kann, wer glaubt. Ich behaupte, alles kann, wer glaubt. Du kannst, was du sollst, wenn du glaubst. Aber zur Geschichte. Sie steht natürlich in der Bibel, im Neuen Testament, Markus-Evangelium, Kapitel 9, wer eine Bibel dabei hat, die Verse 14 bis 29. Ja. Dort heißt es, als sie, da muss ich sagen, wer sie ist, das ist Jesus und drei seiner Jünger. Sie hatten sich eben mal von der ganzen Truppe entfernt, waren auf einem Berg gewesen und Jesus ist optisch von seinem Erscheinungsbild verändert worden, so dass die drei Jünger, die mitgekommen waren, optisch sehen konnten, dass er nicht irgendein Mensch ist, sondern dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist, weil die Herrlichkeit Gottes von ihm abgestrahlt hat. Die sogenannte Verklärungsgeschichte, Insider wissen das. Also sie kamen zurück vom Berg. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden und mein Sohn tritt Schaum vor dem Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie haben nicht die Kraft dazu. Da sagte er zu ihnen, O du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete, von Kind auf. Jesus fragte den Vater, da ist ein Vers dazwischen gerutscht, es geht weiter. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns. Hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Aufmerksame Zuhörer haben jetzt mitgekriegt, wo das Motto herkommt, der Predigt heute. Alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er den unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Jungen hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot, sodass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf. Und der Junge erhob sich. Als Jesus nach Hause kam und sie allein waren, fragten ihn seine Jünger, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Manche haben vielleicht einen anderen Satz am Ende. In Erinnerung kann das sein. In früheren Bibelausgaben fand sich noch der Satz, diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Neuere Untersuchungen haben aber ergeben, dass dieses und Fasten erst später in die Bibel reingeraten ist. Also in der Urfassung, in den Urschriften steht wirklich nur das Gebet. Das ist ganz, ganz wichtig, das hier festzuhalten, weil es natürlich den Sinn enorm verändert, wenn man hier noch Fasten dazu anfügt. Eine unglaubliche Geschichte. Da sind wir platt. Wenn wir uns vorstellen, wir wären dabei gewesen damals. Mal ganz ehrlich, was beschäftigt euch am meisten bei dieser Geschichte? Natürlich der Anblick dieses Jungen, der sich am Boden wälzt, Schaum vor Mund, vollkommen verkrampft. Und wir fragen uns, was ist denn das? Und wir erhalten ja auch die Deutung dieser Geschichte, es sind Dämonen. Es sind Dämonen, die von diesem Jungen Besitz ergriffen haben. Und da fragen sich viele, ja, gibt es das eigentlich? Und wenn ja, können die Besitz von Menschen ergreifen? Das sind so Dinge, die uns einfach beschäftigen, wenn wir diese Geschichte hören. Aber sie ist nicht die Hauptsache in dieser Geschichte. Ich möchte nur so viel sagen. Als Christen glauben wir, dass es nicht nur diese sichtbare Welt gibt, die unseren Sinnen zugänglich ist. Das bekennen wir sehr oft und das ist ja auch klar. Wir sprechen von Gott, einer Person, die Himmel und Erde geschaffen hat, von Engeln. Und wir sprechen davon, dass Gott nicht einfach so die Erde laufen lässt, sondern dass er auch eingreift, dass er seinen Sohn schickt und so weiter. Es gibt eine unsichtbare Welt neben der sichtbaren Welt oder jenseits der sichtbaren Welt. Und nun gibt es aber nicht nur die Lichtseite in dieser unsichtbaren Welt, sondern es gibt auch die Nachtseite dieser unsichtbaren Welt. Es gibt einen Teufel, es gibt eine ganze Heerschar von Dienern, die ihm zur Gebote stehen. Und das bringen wir zum Beispiel zum Ausdruck, wenn wir das Vaterunser beten. Und erlöse uns von dem Bösen, das beten wir jedes Mal. Ich weiß nicht, ob ihr schon darüber gestolpert seid. Moment, was bete ich denn da? Ja, aber das ist eben das, dass wir mit einer unsichtbaren Welt und auch mit der Nachtseite dieser unsichtbaren Welt zu tun haben. Und auch diese Nachtseite greift in unsere Welt hinein, auf unterschiedliche Art und Weise. Ungewöhnlich hier. Wir sagen ungewöhnlich, so etwas haben wir noch nicht erlebt. Ich habe so etwas nicht erlebt. Aber ich habe schon erlebt und erlebe es eigentlich Tag für Tag, dass der Böse eingreift und etwas tut. Sei es, dass er einen Geist der Depression und der Traurigkeit über ganze Städte und Länder legt oder einen Geist des Streits erzeugt, da wo Menschen zusammenkommen, habe ich schon erlebt. In Gemeinden sogar, in christlichen Gemeinden, wunderbare Menschen. Ganz, ganz toll. Möchte es ein Freund sein von dem? Und es kommt zu Streit und zu Spannungen. Es wird ein Dauerzustand. Und du kennst beide Seiten und denkst, es kann eigentlich gar nicht sein. Sind beide nett? Warum kommen die nicht miteinander aus? Menschen, die aus dem Missionsfeld kommen, Missionare, würden uns sagen, diese Geschichte, was ist denn da so besonders dran? Das erleben wir oft in Afrika, in Haiti oder wo es denn sei. Nur ganz kurz als Einführung, um hier in dieser Geschichte anzukommen. Also ich bin überzeugt davon, dass es so etwas gibt und ich bin auch schon Menschen begegnet, die offensichtlich gebunden waren. Nicht so schlimm wie dieser Junge, aber immerhin. Und ich habe viel Verständnis für die Neugier, die wir jetzt haben. Glaub aber, dass es in diesem Text, in dieser Geschichte um etwas anderes in erster Linie geht. Jesus war mit den dreien ja weggegangen auf den Berg und zurückgeblieben waren die 9 anderen Jünger. Es waren ja 12 Jünger, 9 waren zurückgeblieben. Aber die Leute kamen nach wie vor hilfesuchend zu ihnen. Jesus war weg, naja, es sind ja die 9, die Stellvertreter sind ja da, kommen wir zu ihnen mit unseren Problemen, sollen sie sie lösen. Und so kam auch der Vater mit seinem Jungen, der gequält wurde durch diesen Dämonen. Und sie machten die Feststellung, wir können nicht helfen. Von Jesus heißt es in der Bibel, diesen Satz hat Johannes, der Evangelist, geschrieben, findet sich in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 8. Von Jesus sagt er, der Teufel, also zunächst einmal vom Teufel, nicht von Jesus, der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen zu uns gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also er bindet praktisch alles zusammen, was Jesus getan hat und immer noch tut und in Zukunft tun wird, und bündelt es in diesem Satz. Dazu ist er gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Alles, was er tut, kann man auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner bringen. Er heilt. Er macht frei von Schuld. Er stirbt am Kreuz für unsere Sünden, für die Sünden der ganzen Welt. Er nimmt uns Lasten ab und er erlöst uns aus der Vergänglichkeit. Noch vieles andere mehr, könnte er sagen. All diese Dinge waren ja Werke des Bösen und er zerstört sie, indem er uns erlöst. In einem Wort, bei ihm kann der Mensch wieder zum Menschen werden. Kann der Mensch so sein, wie er von Gott gemeint ist. Aber Jesus macht es nicht allein. Die bei ihm heil geworden sind, die nimmt er mit hinein in seine Mission. Die nimmt er mit hinein in seinen Dienst. Und er beauftragt sie, geht, seid in meinem Auftrag unterwegs und macht auch genau das Gleiche. Die Christen, Gottes Bodenpersonal, sind heute so überall auf der Welt unterwegs, in jedem Land. Sie sind in der Abrissbranche, die kleinen und großen Bauwerke des Teufels zu zerstören. Und so sind auch die Neuen unterwegs, die Werke des Teufels zu zerstören. Abrissbranche. Dumm nur, wenn es dann nicht so klappt. Wenn der Presslufthammer an der Platte abgleitet und keinen Halt findet. Die Jünger waren in diesem Fall nicht erfolgreich, so soll es gehen. Und der Vater sagt, erklärend, sie hatten nicht die Kraft. Und darum geht es in der Geschichte. Und das ist das Thema, woher bekommen wir Kraft gegen das Böse? Wir brauchen Kraft gegen das Böse. Ihr erinnert euch noch an die Jahreslosung? Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Es geht hier nicht um Kreuzzüge, nicht irgendwie Leute fertig zu machen, sondern es geht um das Böse, die Kraft dahinter. Und die kann man nur überwinden mit Gutem, nicht mit Hass. Woher bekommen wir Kraft gegen das Böse? Woher bekommen wir Kraft gegen den Bösen, können wir auch sagen, um uns selber zu schützen, weil der uns angreift, Tag für Tag? Oder um Menschen aus Dunkelheit und Zweifel herauszuholen. Eine ganz, ganz simple Feststellung. Mach deinen Glauben an Gott fest. Den Satz kann man unterschiedlich lesen. Ne? Mach deinen Glauben an Gott fest. Aber ich möchte das an Gott sehr, sehr herausstreichen und betonen hier. Mach deinen Glauben an Gott fest. Es war ein schlimmer Fall in der Geschichte. Wäre ich dabei gewesen, ich wäre ganz platt vom Anblick. Ich hätte Wochen gebraucht, um das zu verarbeiten, was ich da miterlebt habe. Der Junge, der sich krampfend am Boden wälzt, vollkommen außer Kontrolle. Und ich bin so etwas überrascht gewesen, dass Jesus etwas anderes am meisten umwirft und platt macht. Nicht der Junge. Der Junge wälzt sich da am Boden und Jesus würdigt ihn erstmal keines Blickes. Für ihn ist erstmal was ganz, ganz anderes entscheidend hier und es macht ihn völlig fertig. Es ist nicht die Besessenheit, sondern es ist der Mangel an Glauben. Auf allen Seiten. Auf Seiten des Vaters und auf Seiten der neuen zurückgebliebenen Jünger hier. Es regt ihn auf. Er wird richtig emotional. O du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Überrascht. Ich war überrascht. Es ist für ihn nicht zum Aushalten. Das war die Ursache der Kraftlosigkeit der Jünger. Der Unglaube. Darum konnten sie nichts ausrichten. Sie konnten Sprüche machen. Haben vielleicht ja irgendwo so einen Prozess im Kopf gehabt, der lief dann ab, aber kein Erfolg. Jesus legt den Finger in die Wunde. Sie hatten keinen Glauben oder jedenfalls nicht genug Glauben. Aber wieso? Sie hatten doch Glauben. Sie hatten doch schon Erfahrungen in solchen Fällen sammeln können. Sie gingen also umher in den Städten und Dörfern und haben auch Dämonen ausgetrieben. Das war schon ihre Erfahrung gewesen. Warum denn hier nicht? Und sie hatten doch sicher erwartet, ja, da kommt der Vater mit seinem Sohn, das kriegen wir schon hin. Warten wir mal ab, so in einer halben Stunde hat sich das Problem erledigt. War ihre Erwartung. Das ist doch Glaube, oder nicht? Wenn das kein Glaube ist. So einen Glauben habe ich gar nicht mal. Wirklich? Was ist denn überhaupt Glaube? Viele meinen, Glaube ist die Erwartung, es passiert was. In erster Linie. Alles kann, wer glaubt, hat sogar Jesus gesagt, hier in dieser Geschichte. Also, wenn wir nur glauben wie die Weltmeister, dass was passiert, dann würde es passieren, oder? Also danach wären die Jünger sehr gläubig und wäre das eigentlich vollkommen daneben gewesen, dass Jesus ihnen hier eine Predigt hält. Sie waren ganz überrascht, dass dann doch nichts passiert ist und sie dachten, der Junge kommt frei. Das hatten sie ja schon erlebt, dass andere frei geworden sind. Im Namen Jesu hatten sie schon Dämonen ausgetrieben, aber diesmal passierte gar nichts. Also, Glaube ist nicht dasselbe wie eine bestimmte Erwartung haben. Glaube ist nicht dasselbe wie eine bestimmte Erwartung haben. Das dürfte von der Geschichte her klar sein, denke ich. Was aber dann? Was ist Glaube dann? Wenn man sich die Geschichte genauer anschaut, liegt es auf der Hand. Zwar hatten sie Glauben, aber der Glaube hatte sich sachte gewandelt von einem Glauben an Gott hin zu einem Glauben an ihre eigenen Fähigkeiten. An ihre Erfahrung, etwas Geistliches zu bewirken im Kampf gegen das Böse. Sie hatten die richtigen Methoden und sie hatten die richtigen Rituale. Das musste doch einfach klappen. Sie dachten, wenn du die richtige Technik drauf hast und alles in der richtigen Reihenfolge machst, müssen die Dämonen abhauen. Und sie haben es noch nicht mal selber gemerkt, was da in ihnen abgegangen ist. Im Bild gesprochen, ich habe hier was mitgebracht, ein Kalender vom neuen Jahr mit der neuen Jahreslosung 2012, das ist mir so ins Auge gefallen, steht auch der Spruch richtig drauf, meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig, und dann ist hier so eine etwas veraltete, ein Kabel mit einer Steckdose drauf. Und ich dachte so bei mir, genau das ist Glaube. Ne? Glaube ist, wenn ich den Stecker in die richtige Steckdose reintue. So ein Stecker für sich hat überhaupt gar keine Kraft. Bringt gar nichts. Erst muss ich den Stecker in die richtige Steckdose reintun und dann erlebe ich, wie Kilowattstunden dadurch marschieren und etwas Herrliches bewirken. So ist Glaube. Glaube ist unser Stecker in die richtige Dose rein. Die Dose ist Gott. Das ist Glaube. Nicht in Rituale, nicht in Techniken. Nicht in meine Methoden, nicht in meine Erfahrung, in Gott. Leider hatten sie ihn aus der richtigen Dose rausgenommen und in die schlechte Dose, die tote Dose reingetan. Sie haben ihren Glauben von der einen Ausrichtung auf ein Vertrauen zu Gott gelöst und machten ihn fest an eine Formel, die alles bringt. Und das passiert sehr oft, weil es wie Glaube aussieht. Weil die Dose wie eine Dose aussieht, aber sie ist tot. Und wir merken es nicht rechtzeitig. Woher kommt denn unsere Kraft? Sind es die Worte, die wir sagen? Oder sind es bestimmte Orte? Sind es bestimmte Personen, mit denen wir zusammenkommen, die es bringen, mehr als Gott, der wirkt? Dann ist Alarm angezeigt. Jesus hält ihnen eine kurze, aber gehörige Predigt. Das muss richtig heftig gewesen sein. Das muss hängen geblieben sein. Also Glaube muss in Gott gegründet sein, damit er echt ist. Wie groß die Macht sein konnte, wird von Jesus selber demonstriert. Also ich erinnere, der Sohn Gottes ist deswegen zu uns gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist sein Job, sein Auftrag, der Sinn seiner Sendung. Unglaube ist ein Werk des Teufels. Besessenheit auf jeden Fall auch. Beides zerstört Jesus in dieser Geschichte. Er zerstört die Besessenheit, na klar, das ist ja auch ganz groß hier zu sehen, aber er zerstört auch den Unglauben. Und wie ist die Reihenfolge? Er zerstört erst den Unglauben. Darum ist mein nächster Punkt, lass Jesus deinen Unglauben in Glauben verwandeln. Wie vollkommen ungläubig der Vater, also sowas, eine Personifikation des Unglaubens, der Vater. Der kommt da an mit seinem Jungen, halb zieht er ihn, halb trägt er ihn, weiß nicht wie, und kommt mit Jesus ins Gespräch und sagt, wenn du kannst, hilf uns, hilf meinem Jungen und mir. Was ist denn das für ein Spruch? Er macht noch nicht mal einen Versuch zu tun, als ob er gläubig wäre. Macht ihn mir irgendwo auch wieder sympathisch. Aber Jesus sieht mehr als nur den Unglauben bei diesem Vater. Und deswegen schmeißt er den Kram nicht hin. Deswegen sagt er nicht, geh vom Acker, für dich kann ich nichts tun. Sondern er sieht einen Unglauben, der eigentlich Glaube sein möchte. Er sieht einen Toten, der leben will. Er sieht auch deinen Unglauben. Aber er sieht auch, dass du eigentlich ganz anders sein willst. Und er fordert ihn heraus, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Die Frage ist nicht, ob ich kann oder ob ich will. Die Frage ist, ob du glaubst. Das Problem liegt bei dir, nicht bei mir. Der Vater ist zwar kein Apostel und er ist auch kein Prophet und kein großer Theologe, aber was er sagt, das ist so ermutigend für alle Zweifler, Land auf Land ab, dass sie unbedingt in die Bibel gehört. Er sagt nämlich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das kann man auch heute noch zu seinem eigenen Gebet machen. Er gibt seine Schwäche zu. Und er wirft sich damit Gott in die Arme. Ja, ich glaube, zumindest will ich das. Aber ich merke auch meinen Unglauben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mach, dass ich glauben kann. Das ist ein kleiner Glaube, so klein wie ein Senfkorn. Aber es ist ein lebendiger Glaube, ein Glaube, der deswegen auch Potenzial zum Wachstum hat. Es ist, weil er so ehrlich ist, der Glaube, nach dem Gott Ausschau hält. Denk nicht, dass das mit deinem Unglauben jetzt nicht so wichtig ist und dass sich das auch aufschieben lässt. Dass es wichtigere Dinge für Jesus zu tun gibt, hier und anderswo. Denn bevor Jesus sich um den Dämon kümmert, kümmert er sich um den Unglauben des Vaters. Das heißt, für ihn ist der Unglaube des Vaters dringlicher als die Befreiung des Jungen vom Dämon. Unglaube ist immer dringend. Lass Jesus deinen Unglauben in Glauben verwandeln, indem du sagst, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das zweite Werk des Teufels, das Jesus zerstört, ist die Besessenheit. Jesus sagte die erlösenden Worte, bedrohte den Dämon und der Sohn durfte frei sein. Und es ist, wir merken das, ne? Das ist ein richtiger Kampf. Das ist nicht so in einem Nu, sondern der Dämon reißt ihn noch einmal hin und her und zeigt noch einmal alles, was er drauf hat, ein richtiger Kampf. Er grölte und krampfte und als er raus war, da blieb der Junge wie eine leere Hülle zurück. Er lag da wie ein Toter. Die dachten wirklich alle, das ist eine Leiche, der ist tot. Wäre was für die Zeitung gewesen. Ha, Exorzismusversuch, am Ende liegt ein Toter da. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und er stellte ihn auf die Füße und wir staunen, was für eine Macht. Das muss für die Jünger verblüffend gewesen sein. Vielleicht haben sie genau hingeguckt. Was macht Jesus da? Was macht er anders, als was wir gemacht haben? Da muss doch ihr kennt es von der Zaubervorstellung, ne? Man guckt ganz genau. Wie kann der das? Wo ist der Trick? Wie haben die da geguckt? Man kann sich denken, dass sie das wissen wollten. Und so fragen sie ihn, als alles vorbei ist und als die Gegner nach Hause gegangen sind, war übrigens auch erschwerte Umstände, ne? Erstmal konnten sie es nicht, konnten nicht helfen. Und dann sind da auch noch die Schriftgelehrten, die auf sie einstürmen und sie in Streitereien verwickeln. Ganz schrecklich. Aber sie gehen nach Hause und nutzen die Chance, jetzt einmal unter vier Augen, dann in aller Ruhe mit Jesus über die Sache zu sprechen. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Durch Gebet allein kannst du geistlich siegen. Deswegen war mir es am Anfang so wichtig zu sagen, und Fasten gehört eigentlich nicht in den Text rein. Denn sonst müsste ich hier sagen, durch Gebet und Fasten allein kannst du geistlich siegen. Warum konnten wir nichts machen? Die Antwort ist ganz einfach. Jesus betont in der Antwort diese Art. Also so ein Fall wie dieser. Was er zu sagen hat, gilt für ganz schwere geistliche Barrieren, was sie auch seien. Ganz schwere geistliche Barrieren. Lange Jahre Streit, wo man denkt, eigentlich ist die Ursache so mini. Kann so etwas sein? In Wirklichkeit eine geistliche Barriere, ein Werk des Teufels. Solche Art, diese Art, also es gilt nicht, natürlich nicht für Probleme in Mathe, ne, wenn man Probleme in Mathe durch Gebet lösen könnte, allein durch Gebet, ne, wäre die Sache für manchen geritzt. Das ist aber eine andere Art. Probleme in Mathe muss man durch größeren Einsatz und Hausaufgaben machen lösen. Auch unser Bau hier zum Beispiel, ja, ist auch eine Sache, die nicht einfach nur mit Beten sich lösen lässt, brauche ich jetzt nicht mit euch diskutieren drüber, ist so. Obwohl das begleitende Gebet auch sehr, sehr wichtig ist hier. Da gilt, bete und arbeite. Aber es gibt eben auch ganz schwere, eindeutig geistliche Fälle, solche Art, dass es, und solche Sachen sind eine Versuchung für uns, eine ganz große Versuchung. In schweren Fällen ist man versucht, zu dem, was man in normalen Fällen tut, noch was dazuzusetzen. Wenn etwas ganz schlimm ist, dann tut man das, was man immer macht und sucht noch nach neuen Ressourcen und neuen Methoden und Mitteln, um der Sache Herr zu werden. Ein Trick? Irgendeine Geheimwaffe, eine besondere Technik für fortgeschrittene Exorzisten. Das hätten die Jünger gern gewusst, das hätten sie gern gewusst von Jesus. Was hast du zusätzlich gemacht zu dem, was wir ja auch gemacht haben? Bemerkt haben sie nichts dergleichen, sonst hätten sie ja nicht nachgefragt hier. Die Antwort von Jesus ist kurz und ist sehr, sehr schlicht und sehr überraschend auch wieder für uns. Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Nur durch Gebet. Er sagt nicht einfach durch Gebet. Diese Art kann durch Gebet ausgetrieben werden und noch dieses und noch das und jenes. Und ein Spruch. Ganz sicher haben die Jünger auch gebetet und es hat ja nicht geklappt. Er sagt aber nur durch Gebet. Also durch Gebet allein. Gebet ist in solchen Fällen das einzig Entscheidende. Jesus sagt, das Vielerlei, das Plus, taugt in solchen Fällen gar nichts. Die sonstigen Spezialitäten, die sonstigen Techniken bringen euch gar nichts. Beten ist keine Technik neben vielen anderen. Beten heißt, ich erzähle Gott, wo die Not ist. Und ich erlaube ihm dort, seine Kraft zu entfalten. Das ist Beten. So, der Vater macht es vor. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hier ist meine Not, mein Unglaube. Und er lädt Jesus ein, etwas zu tun dabei. Das heißt doch nichts anderes, als dass Beten nicht eine Technik ist, sondern Beten ist auf die Spitze getriebener Glaube. Beten ist Glaube in Reinkultur. Beten ist da, wo ich einen Stecker in die richtige Dose reintue. Dazu ein Satz, der mich sehr, sehr angesprochen hat. Glaube ist nie so sehr Glaube, als wenn er betet und sich völlig in den Armen Gottes wiederfindet. Das ist keine Dressur, keine Technik. Ich finde mich in den Armen Gottes wieder. Das bin ich, wenn ich bete. In der äußersten Not gilt nicht Glaube plus dieses oder plus das. Es gilt nicht Gott plus andere Helfer. Das Plus ist immer schon Ausdruck des Unglaubens. Je mehr Plus wir uns zulegen, umso klarer ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass wir scheitern werden und verlieren werden und am Ende keine Kraft haben. Weg mit dem Plus, weg mit all den Tricks und selbstgemachten Methoden, die wir uns ausgedacht haben. Die bringen nichts. Sie gaukeln uns nur eine falsche Sicherheit vor. Sie sind Ursache von Scheitern und Versagen. In der Gegend, wo ich herkomme, in Nordfriesland, wisst ihr, da gibt es keine Berge, aber es gibt Deiche. Die Deiche sind auch sehr nötig, damit nicht der blanke Hans kommt, die See und das Land wegfrisst. Man baut schon seit 1000 Jahren Deiche und hat unterschiedliche Erfolge damit gehabt. Es war vor etwa 300 Jahren, da gab es eine Sturmflut und der Deich musste repariert werden. Das Problem war, man hatte nicht das richtige Material dafür. Dafür braucht man richtig schweren, ganz, ganz schweren Boden. Aber da gab es eine riesige Düne, ein großer Sandhaufen und da dachten die Bauern, ha, wir haben doch Sand. Wir nehmen den Sand und tun den in den Kern des Deiches rein und dann haben wir unser Problem gelöst. Gesagt, getan. Was passierte? Die nächste Sturmflut kam und genau an der Stelle, wo sie den Deich mit Sand gebaut haben, ist die See durchgebrochen und nicht nur das, die See wühlte sich entlang dieses Sanddeiches durch und ein tiefer, tiefer Graben entstand, sodass 3 oder 4 Dörfer aufgegeben werden mussten. Das ist der Fluch des Plus. Man gibt sich nicht zufrieden mit dem richtigen Baumaterial und greift zu untauglichem Baumaterial hier. Der Glaube ist das richtige Baumaterial. Der Glaube, der nirgends so sehr Glaube ist, wie wenn wir uns im Gebet in Gottes Armen wiederfinden. Wenn ich nicht beten kann, weil in mir so viel Unglaube ist, es ist nicht hoffnungslos. Wir sind eingeladen, unserem Vater von unserem Unglauben zu erzählen. Und er würde nichts lieber tun, als unseren Unglauben auf die Sprünge zu helfen und ihn in wachsenden Glauben zu verwandeln. Amen.